Okay, stellt euch mal vor, unsere Bundeskanzlerin Merkel würde eine Verfügung treffen, die besagt, diese Woche wird gefastet in ganz Deutschland. Wir hatten so eine Situation in Ninive, da ist der Jona aufgetreten und hat dem Volk verkündigt, dass Gott die Stadt vernichten wird. Und der König von Ninive, der musste Gott ein Stück weit gekannt haben, weil der sofort begriffen hat, es handelt sich um den allmächtigen Gott. Und der hat sofort ein Fasten ausrufen lassen. Und zwar so konsequent, selbst die Tiere mussten damals fasten. Es gab nochmals eine Situation im Volk Gottes. Josaphat war König und von außen umliegende Länder hin das Volk angegriffen. Und Josaphat hat begriffen, dass das Volk Israel damals militärisch ohne jegliche Aussicht war, völlig unterlegen. Und auch da hat er als König verfügt, dass das ganze Volk fasten musste. Wird er denn mitmachen, wenn Merkel jetzt das ausrufen lässt? Wer wird mitmachen? Niemand. Echt. Wie kommt es? Damals in Ninive, die Leute hin begriffen, sie waren in einer Notsituation und alles ging drunter und drüber. Und Gott hat gesagt, jetzt ist genug. Wir im deutschen Volk haben riesige Probleme. Und im Grunde genommen lassen wir uns nicht mehr abholen für die Not von unserem Volk, sondern im Grunde genommen guckt jeder so ein Stück um seinen Horizont, um seine Familie vielleicht, um sein Geld, um sein Auto. Und wenn das so einigermaßen geht, naja, dann kann man, das reicht zum Überleben. Ich glaube, dass Gott wirklich uns als seine Kinder mehr aufs Herz legen möchte, nämlich dass wir Gottes Sicht wieder neu uns aufs Herz legen lassen und es dafür leben und sagen, Gott, ich möchte dir dienen und ich möchte, wenn du Dinge verändert haben möchtest in meiner Familie, in meiner Situation, aber auch um mich rum, in meiner Stadt, in Alfdorf, an meiner Schule, am Arbeitsplatz, dann möchte Gott da reinkommen. Und dann sucht der Kinder Gottes, die sagen, ja, ich bin bereit. Und ganz schnell entsteht in uns so ein Gefühl, naja, da kann man eh nichts ändern. Und da hat Gott ein sehr wirkungsvolles Mittel für uns bereitgelegt. Man kann auch sagen, eine Waffe, wobei der Begriff heute nicht gern gehört wird, weil wir führen ja keinen Krieg, zumindest nicht im sichtbaren Bereich. Aber ich glaube, es ist wirklich eine Waffe im unsichtbaren Bereich und davon möchte ich heute Morgen lehren, Gebet und Fasten. Und in der kommenden Woche werden wir ja Gebets- und Fastentage haben und ich möchte euch einfach mit reinnehmen, weshalb macht es Sinn? Wozu ist das gut? Und wir wollen fasten und wir wollen beten. Abends treffen wir uns 20 Uhr zum Gebet, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und ich möchte jetzt mit einer Geschichte beginnen, die ich mir Buch gelesen habe von einem Pastor, der sehr viel gefastet hat. Da sage ich nachher noch was dazu. Und es waren die ersten Anfänge. Und jetzt lese ich einfach mal die Geschichte vor. Ich habe hier ein Bild gesucht. Das ist nicht das wahre Gesicht von dem Kind, um das es geht, aber es hilft vielleicht so ein bisschen. Als Christ arbeitete ich in einem Krankenhaus für geistig schwer behinderte Kinder in Lubbock, Texas. Dies war einer der tragischsten Orte, die ich mir hätte aussuchen können. Meine Tage waren erfüllt mit herzzerreißenden Stunden, in denen ich es mit Kindern zu tun hatte, die zerbrochen und verletzt waren, und dies alles in einer Atmosphäre, die erfüllt war von den übelsten Gerüchen, die man sich vorstellen kann. Die Kinder, mit denen ich dort arbeitete, hatten keinerlei Kontrolle über ihre Ausscheidungen. Oft verschmierten sie ihren Kot am ganzen Körper, an den Türen und an mir. Oft fragte ich in dieser Zeit, Herr, bist das wirklich du? Hast du mich wirklich hierher geführt? Es dauerte nicht lange, bis ich verstand, dass der Herr mich nach seinem göttlichen Terminplan hierher geführt hatte, um mich über sich selbst zu lehren. Dieser Ort war meine ganz persönliche Schule des Heiligen Geistes. Eigentlich habe ich die meisten Schlüsselprinzipien, die ich heute in meinem Dienst gebrauche, an diesem Ort gelernt. Das ist ein Mann, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Mahesh Kavadar und seine Frau Bonnie. Er kommt aus dem muslimischen Bereich, sind heute international bekannt als Evangelisten. Andere schreiben über ihn, er hätte 700.000 Menschen um den gesamten Erdkreis zu Christus geführt. Und ein Schlüssel ihres Dienstes ist das Gebet und Fasten. Er, der jetzt diese Geschichte erzählt, die geht gleich weiter, ja, fastete innerhalb von 18 Jahren 29 Mal für 40 Tage. Es gab Jahre, da fastete er mehr als ein Drittel des ganzen Jahres. Und er schreibt jetzt sein Schlüsselerlebnis zum Thema Gebet und Fasten. Ich werde niemals den Tag vergessen, an dem ich in einer Gruppe von jugendlichen Behinderten einen Jungen traf, den ich hier Stevie nennen will. Stevie war mit Down-Syndrom geboren, einer mäßigen bis schweren Form der geistigen Retardierung, die oft durch eingeschränkte geistige Fähigkeiten und bestimmte körperliche Fehlbildungen gekennzeichnet ist. Stevie litt noch an etwas weit Schlimmeren. Er neigte zur Selbstverstümmelung, schrie ständig zwanghaft und schlug sich selbst ins Gesicht. Der Psychologe, der an der Schule angestellt war, hatte sich die Genehmigung der offiziellen staatlichen Stellen besorgt, um Stevie für die Dauer von 6 Monaten einer Elektroschocktherapie zu unterziehen. Dieses negative operante Konditionieren, wie sie es nannten, sollte Stevies Verhalten dadurch verändern, indem er jedes Mal einen Elektroschock versetzt bekam, wenn er sich selbst schlug. Sie beobachteten sein Verhalten über diese Zeit und hielten es in einer Kurve fest. Und ich habe diese Grafik gesehen. Sein Zustand verschlimmerte sich immer mehr, anstatt besser zu werden. Als ich dorthin kam, fühlte sich sein Gesicht bereits an wie die trockene Haut eines Alligators, wenn er sich ständig selbst schlug. Letzten Endes banden die Betreuer seine Hände an Schienen fest, sodass er seine Arme nicht mehr anwinkeln konnte, um sein Gesicht zu erreichen. Das einzige Problem bei der Sache war nun, dass die anderen Kinder in seinem Schlafsaal ein neues Spiel entwickelten, als sie erst einmal herausgefunden hatten, dass Stevies Hände an seinen Seiten festgebunden waren. Sie rannten von hinten zu ihm und stießen ihn mit solcher Wucht, dass er das Gleichgewicht verlor und der Länge nach hinschlug. Weil Stevie jetzt wegen seinen Schienen sein Gesicht nicht mehr instinktiv mit seinen Händen schützen konnte, landete er jedes Mal, wenn die anderen Kinder in seinem Schlafsaal in ihr neues Spiel spielten und ihn stießen, mit dem Gesicht auf dem Boden, ohne auch nur die Möglichkeit zu haben, sich zu schützen oder die Landung abzufangen. Was ist die Antwort für Stevie? Sehr häufig fanden wir ihn dann, wenn ihm Blut aus Nase, Mund und von Lippen rann. Wann immer ich zu ihm kam, konnte Stevie die Liebe Gottes spüren, die von mir ausging, und er legte dann seinen Kopf an meine Schulter und schluchzte nur. Schließlich sagte ich, Herr, du hast gesagt, dass du mich hierher geschickt hast, um diese Kinder zu lieben. Was ist die Antwort für Stevie? Da hörte ich die Stimme des Heiligen Geistes sehr deutlich sagen, diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Auch wenn dies für sie eine sehr bekannte Bibelstelle sein mag, für mich klang sie völlig fremd. Ich war 4 Jahre auf einer Bibeluniversität gewesen und hatte dort meinen Abschluss gemacht, aber es war mir nicht einmal bewusst, dass der Heilige Geist mir hier die Schriftstelle aus Matthäus 17, Vers 21 zitierte. Eine weitere Sache, über die ich während meiner 4 Jahre auf der Bibelschule nichts gelernt hatte, war der ganze Bereich des Fastens. Ich sagte mir, Fasten, das bedeutet doch kein Essen und kein Wasser. Also aß ich nichts und trank weder Wasser noch Cola oder überhaupt sonst etwas. Martin, das steht wirklich hier mit der Cola. Es war mir nicht klar, dass ich während des Fastens von gebratenen Hähnchen, Bratkartoffeln und Steaks träumen würde. Ebenso war mir die Tatsache völlig unbekannt, dass sich die Prioritäten verändern, wenn man ohne Wasser auskommen muss. Am dritten Tag meines Fastens ohne Wasser fing ich an, neidisch zu werden, wenn sich jemand im Badezimmer nur die Hände wusch. Einmal kam jemand aus dem Badezimmer und ich sagte zu ihm, weißt du was, du hättest all das Wasser trinken können. Er sagte, was? Und ich beeilte mich zu sagen, ach nichts, vergiss es. Am vierten Tag sprach der Herr zu mir und sagte, du darfst trinken. Also fing ich an, Wasser zu trinken. Aber bis zum 14. Tag brach ich mein Fasten nicht, bis der Herr zu mir sagte, jetzt bete fürs TV. Als ich an diesem Tag meinen Dienst an der Schule antrat, nahm ich Stevie mit in meine kleine Bürokabine und sagte zu ihm, Stevie, ich weiß, dass dein Verstand das vielleicht nicht versteht, was ich dir jetzt sage, aber dein Geist ist ewig. Ich möchte dir sagen, dass ich ein Diener des Herrn Jesus Christus bin. Ich bin gekommen, um dir die gute Nachricht weiterzusagen. Du musst wissen, dass Jesus Christus gekommen ist, um die Gefangenen frei zu machen. Dann sagte ich, im Namen Jesu, du böser Geist der Selbstzerstörung, du lässt ihn jetzt los, im Namen Jesu. Plötzlich wurde Stevies Körper knapp 3 Meter von mir weggeschleudert und prallte an die gegenüberliegende Wand der Kabine. Als Stevie an die Wand schlug, befand sich sein Körper etwa 1 Meter über dem Boden. Dann rutschte er auf den Fußboden und stieß einen langen Seufzer aus. In diesem Augenblick nahm ich im Raum einen fürchterlich ekelerregenden Gestank wahr, wie von verfaulten Eiern und brennendem Schwefel, der dann langsam nachließ. Ich ging schnell zu Stevie hinüber, nahm ihn in meine Arme und nahm ihm die Schienen ab, während er mich mit weit geöffneten Augen beobachtete. Dann begann Stevie seine Arme zu beugen und er betastete vorsichtig sein Gesicht. Ich beobachtete, wie er ganz zart seine Augen, seine Nase und seine Ohren berührte. Dann begann er zu schluchzen. Er hatte erkannt, dass er zum ersten Mal nicht dazu getrieben wurde, sich selbst zu schlagen. Er berührte sanft sein Gesicht und war völlig befreit. In diesem unvergesslichen Augenblick offenbarte mir der Herr, was für eine mächtige Waffe er uns in die Hand gegeben hat, um Festungen einzureißen und die Gefangenen frei zu machen. Innerhalb von ein paar Monaten waren alle Krusten aus Tibis Gesicht verschwunden. Seine Heilung hatte begonnen, weil er sich nicht mehr selbst schlug. Wir lesen in Jesaja 61, Vers 1, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Das war der Auftrag Jesu. Dieser Auftrag übertrug Jesu später auf seine Jünger. In Matthäus 10, Vers 1 können wir lesen, und er rief seine Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Jünger nahmen damals den Auftrag sehr ernst und machten erste mutmachende Erfahrungen. In der Zwischenzeit ist dieser Auftrag von Jesu oder dieses Übertragen von Autorität, von Auftrag, ja, von Macht auf uns übergegangen. Wir sind jetzt das Bodenpersonal Gottes und wie gehen wir mit dem Auftrag um? Liegt es dir auf dem Herzen, den Auftrag Jesu heute im Alltag umzusetzen? Und welche Erfahrungen machst du da dabei? Geht es dir wie den Jüngern, die eines Tages einem Kind begegneten, dem sie nicht helfen konnten? Das lesen wir in Matthäus 17, Vers 14 bis 21. Und als sie zu dem Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen. Sie, das sind die Jünger. Die Jünger und Jesus. Und dann trat ein Mann zu ihm und sagte, Herr, erbarme dich über meinen Sohn. Denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihm nicht helfen. Jesus aber antwortete und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn und der böse Geist fuhr aus von ihm und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren und fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich dorthin. So wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. So, und jetzt haben wir ein Problem in der Übersetzung. Bei vielen Bibeln ist da eine Fußnote und dann steht eine Klammer dran und dann kommt, dass es eine Anfügung gibt, die in einigen Übersetzungen fehlt. Und da sagt Jesus noch dazu, aber diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Genau. Und das war der Satz, den der Autor, der die Geschichte geschrieben hat, der das Erlebnis geschildert hat, vom Heiligen Geist damals gehört hat. Und Jesus ergänzt wirklich, er sagt, man braucht Glauben, aber es gibt Situationen, wo das nicht reicht. Ich habe bereits schon erwähnt, dass Jesus seine Jünger ausgesandt hatte. Er hatte ihnen Autorität gegeben, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und sogar die Toten aufzuerwecken. Dann sagte er, geht. Und dennoch trafen sie hier bei dem mondsüchtigen Jungen auf ein Bollwerk des Bösen, das sich auf ihr Geheiß hin einfach nicht bewegen wollte. Da war so ein großen Widerstand da, dass die Autorität der Jünger irgendwie zu schwach war. Sie konnten ihm keine Befreiung und Freiheit bringen. Und da fragt man sich doch ganz schnell, ja, was war jetzt mit der Autorität, die Jesus ihnen übertragen hatte? War die noch da? Ja, Jesus hatte ihnen das volle Recht und die Autorität gegeben, Teufel auszutreiben. Aber aus irgendeinem Grund waren sie hier auf eine neue Art der dämonischen Kraft gestoßen, die einfach nicht weichen wollte. Und dahin sie, glaube ich, das ganz schön in Frage gestellt, was Jesus ihnen da aufgetragen hatte. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass mehr als nur einer sich überlegt hat, ob sie überhaupt für die Aufgabe geeignet sind, die ihnen Jesus da aufgetragen hat. Ganz schnell ist natürlich die Frage gekommen, hat Jesus wirklich gesagt, wir sollen das tun? Und als sie dann mit Jesus das Gespräch gesucht haben und gesagt haben, weshalb konnte mir das nicht tun, nannte Jesus zwei Dinge, die im Leben und Dienst der Jünger ein Problem waren. Karl, vielleicht kannst du nochmal zurückgehen, die letzte Folie, geht es? Das sagt er, wegen eures Kleinglaubens. Das ist vielleicht so der Punkt, über den wir vorher gesprochen haben. Trau mir Gott wirklich alles zu? Oder gibt es Bereiche, wo wir denken, wenn nicht sowas sofort funktioniert, dann scheint es Gott irgendwie auch nicht im Griff zu haben. Und da sagt Jesus, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin und er wird sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Also Jesus sagt zunächst, es ist dieser Glaube notwendig. Und dann sagt er mit dem Nachsatz, die nächste Folie, es gibt einen Widerstand, wo diese Autorität da ist, aber Es braucht Beten und Fasten, um das zu knacken. Für mich ist schon der Senfkorn-Glaube eine große Herausforderung. Gibt's noch jemand? Ja? Also alle anderen haben das im Griff, aber Regine, du und ich noch nicht ganz, ja? Ich glaube, dass Jesus hier deutlich macht, das eine ist nötig, und dann gibt's noch ein Mittel, das wirklich unsere Autorität verstärkt. Und ist das Beten und Fasten. Bestimmte Kämpfe brauchen die Verbindung von Fasten und Gebet. Naja, jetzt gibt's ja ganz Schlaue, die sagen, du, diese Anfügung, Vers 21, manche Bibeln lassen's ja weg, wahrscheinlich hat es gute Gründe. Ich kann ehrlich nicht sagen, wie es dazu kam, dass es nur manche Übersetzungen anfügen. Ich bin nie in Bibelschulausbildung oder sonst was gewesen, habe mich auch nicht damit beschäftigt, habe auch nicht recherchiert. Aber es gibt viele Vorbilder im Alten und im Neuen Testament, die das, was in manche Bibelstellen hier angefügt ist, belegen. Und von daher, selbst wenn jetzt einige sagen, naja, so ganz sicher ist es nicht, ob es das wirklich braucht, braucht es es oder braucht es es nicht, Jesus selber hat uns das vorgelebt. Jesus selber hat es uns gelehrt. Und er ist unser Vorbild. Und das heißt, wenn wir den Auftrag, den er uns gegeben hat, ausführen wollen, dann dürfen wir ihn als Vorbild nehmen. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 12, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Das bedeutet, Jesus hat an uns alle den Auftrag gegeben, seine Werke zu tun. Noch größere, sagt er. Das heißt, Gefangene freisetzen ist unser Auftrag. Und ich glaube, wenn wir den Auftrag ausführen wollen, dann sind wir gut beraten, wie wir auch so leben, wie es Jesus getan hat. Und Jesus, er hat gefastet und gebetet. Und das lesen wir in Matthäus 4, Vers 1, die fortfolgende. Da wurde, das war zu Beginn von dem Dienst von Jesus, da wurde Jesus vom Geist, von welchem Geist? Vom Heiligen Geist, in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Also das gehört mit zu unserem Leben, so eine Konfrontation mit dem Bösen. Und da 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, und jetzt lesen wir weiter, dann gibt's eine Konversation, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Da hat Jesus dann sehr viel mit dem Wort Gottes zitiert, reagiert und hat das Wort Gottes zitiert. Und am Schluss lesen wir nach 40 Tagen Fasten und Beten, Beten und Fasten, gab es eine Unterredung und Jesus hatte die Autorität und dann lesen wir, da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Das war zu Beginn von dem Dienst von Jesus. Wer führte Jesus in diese Situation? Die Folie zurück. Sehen wir, es ist der Heilige Geist, der Jesus in die Wüste führt und in eine Vorbereitungssituation reinführt, so dass Jesus siegreich am Ende aus der Situation rausgeht. Der Heilige Geist schickt ihn in die Wüste und lässt ihn 40 Tage lang beten und fasten. Weshalb fastete Jesus? Also bei mir gäb's gute Gründe zu fasten, äußerliche Gründe, ja. Und ich habe mir das auch fest vorgenommen, ja. Aber Diät oder gesund leben war nicht der Beweggrund von Jesus damals, sondern er hat sich vorbereitet auf eine Konfrontation, wo er wusste, da muss er siegreich draus hervorgehen, da will er siegreich draus hervorgehen. Ich glaube, dass er so lang gefastet hat, bis er wusste, jetzt hat er die Autorität, dass er den Versuchungen vom Teufel widerstehen kann. Und er wusste, nach danach kommt ein Dienst, wo am Ende steht, dass er sein Leben für die Menschheit opfert, dahingibt, dass er in den Tod geht. Und wenn man die Auseinandersetzung genau oder den Dialog anschaut, dann merkt man, der Teufel bietet ihm an, Autorität über die ganze Erde, Macht, alle mögliche Dinge. Und Jesus weiß, das ist nicht sein Auftrag, sondern er hat einen anderen Auftrag. Und er möchte diesen Versuchungen widerstehen und er möchte wirklich den Teufel überwinden. Und am Schluss seines Lebens, das Sterben am Kreuz, das war dann der allergrößte Sieg. Aber die erste Etappe war, dieses Angebot vom Teufel abzulehnen. Und Jesus hat gewusst, da ist Gebet nötig und da ist Fasten nötig. Und es war 40 Tage nötig, bis Jesus so weit war, dass er die Autorität hatte, dem zu widerstehen. Ganz spannend fand ich, Karl, nochmal die nächste Folie. Vielleicht war es auf der letzten. Na, geh nochmal zurück. Ich finde es gerade nicht. Ja, genau, im Vers 2, der letzte Satz. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Da lesen wir eigentlich nur, es hungerte ihn. Wir lesen nicht, dass Jesus 40 Tage lang gejammert hat oder ein saures Gesicht gemacht hat. Und das ist auch seine Erwartung an uns. Wir lesen vom Fasten in Matthäus 6, Vers 16 bis 18. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Geht's da noch weiter? Vers 17. Aber wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, also mach dich frisch, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Also das Fasten ist nicht was Öffentliches, was zur Show getragen wird, sondern es soll im Verborgenen geschehen. Und der Vater, der sieht's und wird es uns vergelten. Also das ist eine Sache, eine Beziehungssache zwischen dem Vater, oder da geschieht was zwischen uns und dem Vater und nicht in der Öffentlichkeit. Da weist Jesus nochmal drauf hin. Wahrscheinlich hatte Jesus gute Gründe, das Fasten, das 40-tägige Fasten nicht in Jerusalem zu tun, sondern in der Wüste. Es war ein Ort des Verborgenen. Das waren jetzt so ein Grund. Also man kann ja sagen, der Vers 21, der war zweifelhaft. Wir sehen hier, Jesus fastete. Und zwar, das hat er zu Beginn von seinem Dienst gemacht, aber auch er hat es regelmäßig getan. Immer wieder Zeiten des Gebets und des Fastens gehabt. Überall dort, wo man Gebet und Fasten findet, findet sich Sieg inmitten von Schwierigkeiten. Das Wunder, das in den Bereich des Unmöglichen eindringt. Das übernatürliche Eingreifen, das beständig die natürlichen Absichten verändert. Gott neigt dort dazu, also dort in seiner Herrlichkeit und Macht einzugreifen, aufzutauchen, einzugreifen, wenn sein Volk sich entschließt, vor ihm zu beten und zu fasten. Es gibt andere biblische Zeugen, die das belegen, die Wirksamkeit von Gebet und Fasten. Esther, die Jüdin, die an dem Hof lebte, und ein Politiker an dem Hof hat es ganz schlau eingefädelt, dass am Schluss das ganze jüdische Volk vernichtet werden sollte, hat es erkannt, was der Politiker dort in der Situation in der Bibel vorhat, und sie hat begriffen, dass eine ganz, ganz schwierige Situation da ist. Das gesamte Volk sollte umgebracht werden. Also die waren in Gefangenschaft entführt, ja. Und ein Politiker, der hat gesagt, so endgültig Schluss mit den Juden, die bringen wir um. Die Esther hat es durchschaut und sie war wohl in dem Harem, in dem Königshof, und hatte erkannt, sie muss persönlich zum König gehen, um den persönlich zu überzeugen und ihn in die Pläne einzuweihen. Und so hat sie ein dreitägiges Fasten ausgerufen. dreitägiges Fasten damals hieß, nichts zu trinken und nichts zu essen. Das war so, ist so ein allerhöchstes Notfasten, um eine Ernsthaftigkeit auszudrücken. Die Esther hatte begriffen, das Leben ihres gesamten Volkes steht auf dem Spiel. Und so hat sie 3 Tage gefastet, sie selber nichts gegessen, nichts getrunken, das ganze Volk hat sich dem angeschlossen. Und dann ist sie zu dem König gegangen, hat ihn in die Geheimnisse eingeweiht. Es war schon ganz kritisch, keine Frau durfte einfach den König aufsuchen, sondern die durften nur kommen, wenn er sie ruft. Schon das war das erste Wunder, er hat es akzeptiert. Und dann hat sie ihn eingeweiht in die Geheimnisse des Politikers, warum der die Juden, der hat einen bestimmten Trick sich ausgedacht, ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Und sie hat ihn drüber eingeweiht und so konnte sie das Leben des ganzen Volkes erhalten. Der Punkt, der auf dem Spiel stand, dass der König sie ablehnt, dass er sagt, es steht ihr nicht zu, als Frau einfach zu mir zu kommen. Und der zweite Punkt war, dass sie den König nicht überzeugen kann. Das Fasten, Gebeten und Fasten, hat dieses, wie soll man sagen, diese Hürde einfach überwunden. Es gibt im Wort Gottes eine Anna, das ist eine Witwe von 84 Jahren, die lebte buchstäblich im Tempel. Die lebte vor Gott und gab ihr Leben mit Gebet und Fasten hin. Sie war als Prophetin anerkannt. Und die Anna kam genau in dem Moment dazu, als der alte Simon seine Prophetie über den neugeborenen Jesus beendet hatte. Die hat gewartet auf den Jesus über viele, viele Jahre. Der Simon sieht Jesus im Tempel und prophezeit. Und man weiß von der Anna, dass sie mehr, Man weiß von ihr, dass sie es war eine alte Frau, weit über 80. Und sie hat dann auch sofort begonnen, die Wahrheit über den erwählten Sohn Gottes zu verkünden. Die Frau hat ein Leben mit Gebet und Fasten im Tempel und die hat sofort gewusst, das Kind, das ist der Sohn Gottes. Und so können wir sehen, dass das Gebeten und Fasten einfach unsere Augen für die Realitäten, für das Reich Gottes öffnet. Die Hannah war nicht mehr so mit dem Alltag beschäftigt, sondern sie hat im Gebet und Fasten einfach für das Reich Gottes sich eingesetzt und hat dafür gebetet, dass das Reich Gottes kommt. So hilft das Beten und Fasten uns auch, dass wir uns nicht mehr so sehr mit den Dingen des Alltags beschäftigen, sondern wirklich uns öffnen für das Reich Gottes. Der Apostel Paulus war unterwegs auf einer Schiffsreise. 276 Passagiere waren an Bord. Er hat dem Käpt'n den Rat gegeben, nicht mehr rauszufahren. Die Herbststürme waren schon auf dem Anmarsch. Die sind von Alexandria nach Rom gesegelt. Und er war als Gefangener an Bord. Und er hat dann den Rat gegeben, nicht auszulaufen. Nur der Käpt'n hat nicht auf ihn gehört. Und der Julius, der römische Hauptmann, auch überhaupt nicht gehört. Und dann sind sie in so eine heftige Seenot geraten und wir lesen, sie haben 14 Tage lang überhaupt nichts mehr gegessen. Am Schluss haben sie die ganze Ausrüstung über Bord geworfen, was normalerweise üblich gewesen wäre, dass sie auch die Gefangenen über Bord geworfen hätten, um das Schiff leichter zu machen. Das haben sie nicht gemacht. Und der Paulus hat dann ein prophetisches Wort bekommen, und hat sie getröstet und gesagt, es wird die Ladung verloren gegangen, es wird das Schiff verloren gegangen, aber es wird keiner ums Leben kommen. Die ganze Mannschaft, die ganze Passagiere haben damals 14-tägig gefastet, ja. Und Paulus ist daraus hervorgegangen, er wurde nicht umgebracht, sondern er, sein Leben ist ihm geblieben. Daniel war ein Beamter am Königshof, auch in Verbannung gelebt. Und er hat so eine Last bekommen für das Volk Israel. Und er hat gefastet und täglich mehrfach Gott gesucht. Esra hat gefastet, ist bekannt dafür. David hat vielmals in seinem Leben gefastet. Und David hatte Zeit zu fasten, er war ja Schäfer, ja. Er hat oft gebetet und gefastet, später dann, als er mit seinen Mannen unterwegs war, und um wirklich so zum Sieg zu kommen. Fasten, Gebet und Fasten findet man überall in der Bibel. Es scheint immer dann aufzutauchen, wenn gewöhnliche Menschen außergewöhnliche Kraft, Versorgung und Ausdauer benötigen, um zu überwinden, wenn alle Wahrscheinlichkeit Feinde oder Hindernisse gegen sie stehen. Es bedeutet, beten und fasten, also wir gehen von dem Senfkorn-Glauben aus. Da sagt Jesus, das ist das, was er braucht. Wenn er dann in eine Situation kommt, wo nichts geht, wo Hindernisse dagegen sind, wo man der Eindruck hat, da ist nichts mehr zu machen, lehrt das Wort Gottes, diesen Kampf im Gebet und Fasten vorzubereiten. Wenn man die Geschichte anschaut, so sieht man, dass immer da Erweckung ausgebrochen ist und Erweckung ausbricht, also wo Menschen wirklich, dass Menschen zu Gott finden, wo Kinder Gottes den Vater im Gebet und Fasten gesucht haben. Ja, man kann das nachlesen, Apostelgeschichte 13, der Paulus, der Heilige Geist kam, Paulus hat gelehrt, aber die haben eine Zeit des Gebets und Fasten gehabt. Auch die erste Gemeinde hat immer wieder Fastenzeiten gehabt. Und so konnte man sehen, das Wort Gottes, das Reich Gottes hat sich explosionsartig damals ausgebreitet. Von Martin Luther weiß man, dass er gefastet hat, wann immer er an den uralten Handschriften arbeitete, um die Schrift ins Deutsche zu übersetzen, verband er seine Arbeit mit Gebet und Fasten. Es überrascht mich nicht, dass die deutsche Übersetzung nach Luther einer der genauesten und inspirierendsten ist, die wir haben. Die ist für uns sprachlich etwas veraltet, aber sie ist doch sehr, sehr treu in der Übersetzung, sehr genau. Von Charles Finney, es geht um große Evangelisten, wird in seiner Biografie geschrieben, dass er regelmäßig Tage des persönlichen Fastens hatte. Er sagte, wann immer er den Eindruck hatte, dass sein Akku des Geistes sich leerte, wenn er spürte, dass wie die Salbung des Geistes schwächer wurde, dass er sich dann umgehend in eine dreitägige Fastenzeit begab, und das Ergebnis solcher Fastenzeiten war immer eine spürbare Erfrischung. Das Wort Akku kennen wir. Ein Akkuschrauber, wo der Akku leer ist, der taugt gar nichts, oder? Also den kann man kann zwar von Hand vielleicht nicht drehen, aber dann kann ich kleinen Schraubenzieher nehmen. Und so geht's uns Kinder Gottes manchmal auch, dass wir beten und es ist wie ein leerer Akku. Wie sahen die Wirkungen bei Charles Finney nach einer solchen Akkuaufladung aus? Sobald Charles Finney in eine neue Stadt kam und seine Evangelisation begann, fingen Menschen, die nur das Stadtgebiet oder das Umland betraten, an zu weinen, weil solcher Geist der Buße auf sie fiel. Wenn Finney ein Lagerhaus betrat, dann fielen die Arbeiter in der betreffenden Fabrik reihenweise unter der Kraft des Geistes zu Boden, wo immer sie sich gerade befanden, ob sie nun Heilige oder Sünder waren. Die Ereignisse wurden in den Zeitungen und Magazinen jener Tage berichtet. Die Gegenwart Gottes folgte Finney in solcher Kraft, dass die Menschen herbeiströmten und gerettet wurden. John Wesley, auch einer der bekannten Evangelisten, glaubte unerschütterlich an die Kraft des Fastens und fastete selbst jeden Mittwoch und Freitag. Er war derart überzeugt, dass Fasten ein solch zwingend notwendiger Bestandteil des Lebensstils eines Dieners Gottes sein sollte, dass er allen seinen pastoralen Anwärtern sagte, dass sie sich innerlich dazu entschließen müssen, jeden Mittwoch und Freitag zu fasten, wenn sie zusammen mit ihm dienen, evangelisieren oder Pastor einer Gemeinde sein wollen, die durch seine Bewegung gegründet worden war. Seine Predigten gewannen derart an Kraft, dass er die tonangebende Stimme des großen Erwachens und der Erweckung in England und in den Vereinigten Staaten wurde. Manche Historiker sagen, dass das Elend der französischen Revolution in England deshalb vorüberging, weil die Predigten von John Wesley in England so kraftvoll waren, dass also diesen Virus des Denkens und so weiter auf England nicht übergeschwappt ist. Wir können sehen, dass auch unter den großen Leiterfiguren in der Kirchengeschichte das Beten und Fasten weit verbreitet war. Wenn wir fasten, dann tun wir das nicht, um irgendwas zu verdienen, sondern wir fasten deshalb, um eine Verbindung zu unserem übernatürlichen Vater herzustellen. Wir reinigen so die alte Leitung, die uns mit der Salbung Gottes verbindet, oder wir laden den Akku auf, wenn man gehört. Welche Segnungen liegen auf dem Fasten für uns persönlich? Wie wirkt sich Fasten in unserem Leben aus? Wenn wir fasten, demütigen wir uns, wir gestehen die Abhängigkeit vom Handeln Gottes ein. Jemand, der fastet, sagt so, ich habe jetzt eine Situation, ich will das verändert, ich will, dass der Wille Gottes durchkommt, ich will, dass das Reich Gottes in der Situation durchkommt. Ich beobachte mir, Conny und ich, wir haben in aller Regel morgens eine Gebetszeit, eine kurze Gebetszeit miteinander, wo wir auch Dinge gemeinsam durchbeten. Das machen wir und oft ist der Alltag dann so, dann geht man ins Geschäft und es sind völlig andere Dinge in uns präsent. Ich habe so ein bisschen mit Teilfasten ausprobiert in der vergangenen Woche, keine Süßigkeiten und andere Dinge. Ich kann euch sagen, wenn man so lebt, bei jeder Süßigkeit, die man irgendwo sieht oder den Punkt, wo man sich beschlossen hat, sich zu begrenzen, zu fasten, kommen sofort wieder die Dinge, die einem Gott aufs Herz legt. Und man betet mehr, man ist da drin verbunden. Und so wird man ganz oft über den gesamten Tag erinnert. Das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Und ich merke, immer an dem Punkt kommt dann dessen Herz, Vater, greift du ein, verändert du bestimmte Situationen. So erinnert uns das Fasten den ganzen Tag über an das, was uns Gott aufs Herz gelegt hat. Wenn wir fasten, sehen wir die Prioritäten des Lebens immer viel klareren Licht. Das Reich Gottes nimmt die erste Stelle ein, das haben wir in dem Beispiel von der Hannah gesehen. Und wir bekommen Klarheit auch über die Werte in unserem Leben. Wenn wir fasten, wird unser selbstsüchtiger Ehrgeiz und Stolz langsam fortgespült. Wir werden beginnen, die Dinge, die uns Gott gegeben hat, wahrhaft zu schätzen und wert zu achten. Manche Menschen, da hat sich so im Kopf festgesetzt, ich kann nur glücklich sein, wenn ich meinetwegen das Häusle gebaut habe oder wenn ich mein Hütle, mein Wochenendhütle habe oder wenn ich das entsprechende Auto habe oder das Cabrio mit und so weiter. Wenn wir fasten, beginnen sich die Dinge im Leben zu verschieben, die Prioritäten, nämlich Dinge, die uns Gott aufs Herz legen kann, nehmen wieder den ersten Platz ein. Und wenn man mal eine längere Fastenzeit gehabt hat, schmeckt eine ganz einfache Kartoffel wunderbar. Vielleicht besser wie so ein Cabrio, ja, weiß ich nicht. Aber Dinge verschieben sich im Leben. Wenn wir fasten, werden wir gegenüber dem Geist Gottes sensibler sein, weil es ist eine Wachheit in uns für Gottes Dinge, die er uns aufs Herz legt. Und auch wir sind wieder offener, einfach, dass Gott durch die Gaben, die er uns gegeben hat, durch uns wirken kann. Dinge werden klarer und einleuchtend. Manchmal wird man auch konfrontiert, wenn wir fasten, mit Ärger, mit Zorn, der plötzlich an die Oberfläche kommt. Wenn man mal so in bestimmte kritische Phasen ist, der Körper setzt dann ziemlich zu, man wird misslaunisch. Ja? Gehen wir jetzt heute lieber aus dem Weg. Man merkt, man ist in so einer Missstimmung. Man kann sagen, naja, gut, das ist eine körperliche Reaktion auf, was weiß ich, Unterzucker und. Man weiß auch, dass im Fasten so manches, das in uns schlummert, an Ärger, an Zorn, an vielleicht Hass oder sonstigem, an die Oberfläche kommt. Wir werden wirklich gereinigt und Dinge werden rausgespült. Wenn wir fasten, wird Gott wirklich uns selbstloser machen. Das bedeutet, wir übergeben Gott die Kontrolle und werden einfach auch beherrschter. Und es dreht sich nicht nur immer alles um uns selber. Viele Leute denken, wenn sie fasten, so wie Jesus, dann muss das 40 Tage lang sein. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, ich habe jetzt einmal nachgelesen, in der Bibelstelle steht nichts, dass er nichts getrunken hat. Ich meine aber, dass es mal an einer anderen Stelle steht, dass Jesus 40 Tage lang nichts getrunken hat. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Man weiß, dass spätestens nach 3 Tagen wird es wirklich körperlich bedrohlich, nicht zu fasten. Da muss Gott wirklich ein Wunder an ihm getan haben. Ich kann das nicht beantworten, bitte. Ja, 40 Tage lang nicht zu trinken. 40 Tage lang fasten. Viele denken, naja, wenn ich jetzt faste, dann muss das 40 Tage lang sein. Ich glaube, wenn das die Bedingung wäre, dass wir Siege Gottes davontragen, also in solche spezielle Situationen, dann gäbe es wenig Siege. Ich glaube, dass es nicht wirklich jedem aufs Herz gelegt wird, so lange zu fasten. Und vor allem, selbst wenn sich jemand mal vornimmt und bricht am 3. Tag ab, dann braucht er sich nicht schuldig fühlen und als Versager fühlen. Dann muss er das einfach, darf er das nochmal überprüfen. Wahrscheinlich war es gar nicht sein Auftrag, so lange zu fasten. Viele haben im Kopf, wenn ich bete und faste, dann heißt es völlige Nahrungsverweigerung oder völliger Verzicht auf Nahrung, völliger Verzicht aufs Trinken. Ich glaube, es ist wichtig, wirklich da nochmal genau zu hören, auch im Gebet. Es gibt geistliche Leiter, da sagt Gott, lass das Mittagessen ausfallen. Das ist deine Form des Fastens jetzt. Es gab andere, der sagte, da hat eine Gruppe von Leiter gefastet, esst nur Brot, Trockenbrot, 3 Scheiben am Tag und betet. Also Fasten heißt nicht automatisch völliger Verzicht auf Nahrung oder auf Trinken. Lass das wirklich von Gott aufs Herz legen, wie das aussieht. In der heutigen Zeit, weiß ich, gibt's Menschen, die fasten, indem sie aufs Handy verzichten, auf Fernseher verzichten. Das kann sehr, sehr wirksam sein, für eine gewisse Zeit oder auf Genussmittel verzichten, aufs Internet verzichten. Das kann sehr wohl helfen, wieder in die Gegenwart Gottes zu kommen. Anstelle ich im Internet surf, ziehe ich mich zurück und suche Gott, ja. Aber wann immer ich auf was verzichte, soll das einfach ein Ausdruck sein, dass uns was wichtiger ist als unsere momentane Bedürfnisse, dass es nicht um unsere Bedürfnisbefriedigung geht, sondern dass es noch was viel Wichtigeres gibt, nämlich Gottes Anliegen, die er durch uns in Bewegung bringen will und Gottes Siege, die er durch uns in den Alltag bringen möchte. Wenn wir nun in der kommenden Woche 3 Fasten- und Gebetstage haben, dann wollen wir damit zum Ausdruck bringen, Vater, dein Reich hier ist uns wichtiger als Essen und Trinken. Oder dein Reich ist uns wichtiger als Fernsehen gucken. Deine Anliegen sind uns wichtiger. Und wir möchten, dass Dinge, die sich im Moment nicht bewegen, dass die in Bewegung kommen, dass dein Sieg durchkommt. Und das möchte mir mal uns wirklich, wir haben uns entschlossen, 3 Tage. Das ist kein Gesetz, ja. Das kann auch sein, jemand sagt, ich mache das nur 2 Tage. Oder ich bin 1 Tag von Herzen dabei. Und der andere Tage, was weiß ich, habe ich so einen Stress, da geht es einfach nicht. Das darf alles sein. Aber wir möchten wirklich sagen, Vater, leg uns neu deine Dinge aufs Herz, die hier geschehen sollen. Das soll der Ausdruck sein. Wir möchten, dass das Sieg Gottes zum Durchbruch kommt. Und das möchten wir bewegen, den ganzen Tag und abends gemeinsam als Geschwister auch im Gebet vor Gott bewegen. Wir brauchen uns nicht kasteien. Wir brauchen auch nicht Gott beeindrucken oder Gott irgendwie verändern wollen. Das ist gar nicht die Absicht. Sondern man möchte, das Gebet und Fasten ist eine Ausdrucksmöglichkeit von, wir haben Dinge, die uns sehr ernst sind. Und es soll auch nicht eine Pflicht sein im Sinne von einem Gesetz, weil das Wort Gottes lehrt ganz eindeutig, wir empfangen nichts, wenn wir Gesetze erfüllen wollen. Wir sollen fasten im Glauben an den liebenden Vater, der unsere Gebete hört, wenn sie ernstlich sind. Und es gibt im Wort Gottes irgendwie einen Zusammenhang zwischen geistlicher Autorität und Gebeten und Fasten. Das sehen wir, das ist das, was Jesus lehrt. Diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. In Jakobus 5, Vers 16 lesen wir: Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ein wesentlicher Bestandteil von dem Senfkornglaube, von dem wir gelesen haben, ist das Vertrauen auf Gott, ist Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit. Das Fasten unterstreicht diesen geistlichen Stand auf ganzheitlicher Ebene, auf körperlicher Ebene. Und Entschiedenheit ist ein wichtiger Teil bei Gebetserhörungen. Man nennt es auch Glaube. Und Fasten heißt eben, ist eine Ausdrucksform von dem, ich glaube Gott, dass deine Pläne durchkommen. Aber Fasten hat auch damit zu tun, einen Preis zu bezahlen. Himmlische Siege sind mit einem Preis verbunden. Und jetzt gehen wir nochmal zu Jesus selber. Gott ist allwissend. Gott hätte doch sagen können, naja, jetzt prüfe ich mal meinen Sohn, ich gucke ganz genau sein Herz an und wenn ich drin entdecke, Gehorsam und Ernsthaftigkeit, dann erspare ich ihm den Tod am Kreuz. Also Gott hätte doch das wissen können, dass Jesus im Grunde genommen bereit ist, den Preis zu bezahlen. Und dann hätte er sagen können, naja, ich lasse es mal drauf ankommen, so wie bei Abraham. Ja, bei Abraham hat Gott den endgültigen Schritt nicht gefordert. Er sagte zu Abraham, opfer deinen Sohn Isaac. Und da hat er es bis zu einem bestimmten Punkt zugelassen und dann hat er Abraham erlöst. Ja, Isaac durfte leben. Bei Jesus selber hat Gott nicht plötzlich Halt gesagt und gesagt, du musst nicht ans Kreuz. Und vielleicht beim ersten Nagelschlagen laute Stopp im Himmel oder dem Soldat fällt der Hammer aus der Hand. Nee, er hat wirklich das so weit kommen lassen. Jesus hat den Preis bezahlt. Gott hätte in seiner Allwissenheit es anders biegen können, aber er hat das darauf ankommen lassen, dass Jesus den Preis bezahlt, dass er für uns in den Tod geht. Und so und dadurch, durch diesen Tod, ist der größte Sieg entstanden, den es jemals gab. Und so glaube ich, dass es auch in unserem Leben darum geht, einen Preis zu bezahlen. Wir lesen in Offenbarung 12, Vers 11, und sie, das sind Kinder Gottes, die im Himmel sind, und sie haben ihn, den Verkläger, Satan, überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Hier wird das Leben von Märtyrer beschrieben. Und sie sagen, hier lesen wir, durch die Bereitschaft von Kindern Gottes wirklich einen Preis zu bezahlen und schlussendlich sogar sich foltern zu lassen, so lange, bis sie sterben, die haben ihn überwunden. Den Verkläger. Der Verkläger hat das Muster, dass er zu Gott kommt und sagt, du, solange es deine Kinder gut geht, ha, das ist doch logisch, dass sie deine Kinder sich zu dir halten, ist doch ganz klar, die bekommen von dir Versorgung, du sorgst für sie, du, wenn sie krank sind, dann hilfst ihnen und so weiter. Das ist so das Muster, wo der Teufel im Blick auf Hiob zu Gott komme ich und gesagt, ja logisch, das ist der weit und breit der reichste Mann. Ist doch klar, dass der dir vertraut. Nimm ihm mal alles und dann guck mal, ob er noch auf dich vertraut. Und im Grunde genommen, das ist so die Theorie des Teufels, die Kinder Gottes sind Gott nur treu, weil er so gut ist und weil sie von ihm Gutes empfangen. Die Märtyrer sind Zeugnis dafür, dass diese Anklage nicht stimmt. Und dadurch wird dieses Lügengebäude vom Teufel überwunden. Und so lesen wir, geistliche Siege haben mit Preisbezahlen zu tun. Und Beten und Fasten ist so ein Preisbezahlen. Biblische Entschiedenheit bedeutet, von Gottes Absichten so ergriffen zu sein, dass Widerstände, innere oder äußere Umstände, um des Zieles Gottes Willen überwunden werden. Das sehen wir bei Jesus. So hat Jesus gelebt. Und das wurde auch in dem Beispiel, die Geschichte von Stevie, die ich am Anfang erzählt habe, wurde deutlich, Da war ein Mensch, der hat gemerkt, da ist eine Situation, die lässt sich nicht verändern. Psychologen versagen, Elektroschock, diese Verhaltenstherapie, wenn immer unerwünschtes Verhalten auftritt, bestrafe ich das mit Elektroschock, hat alles zu keinem Ergebnis geführt. Da war ein höherer Widerstand da. Und dieser Autor, der die Geschichte geschrieben hat, der hat begriffen, diesen Widerstand, der braucht ein geistlicher Sieg. Und deshalb, dafür war Beten und Fasten da. Und da hat er sich von Gott leiten lassen, ohne dass er sogar die biblische Lehre hatte. Und er konnte siegreich hervorgehen. Nötig war, einen Preis zu bezahlen. 3 Tage ohne Wasser, 14 Tage ohne Essen in dem Fall. Und dann war die geistliche Autorität plötzlich da, dass die Person sagen konnte, im Namen Jesu, du Geist der Selbstzerstörung, geh. Und der musste gehen. Gottes Pläne in dieser letzten Zeit sind, dass der ganze Leib Christi aufsteht, einen Platz von Entschiedenheit einnimmt und sogar bereit ist zu sterben. Das sind die Märtyrer, von denen wir im Wort Gottes gelesen haben, um die Pläne unseres Herrn erfüllt zu sehen. Gegen eine Armee, die bereit ist, für den Herrn alle Konsequenzen der Nachfolge zu tragen, kann keine Regierung der Welt und keine Macht des Feindes etwas ausrichten. Und wir wissen, letzten Endes kommt diese Entschiedenheit unterm Volk Gottes nicht aus uns, aus eigener Kraft, sondern sie kommt aus einer Begegnung mit Gott. Zum Thema Fasten praktisch, ich bin gleich fertig, prüfe, wodurch du diese Entschlossenheit, also lade Gott ein, dass er dir was aufs Herz legt, wo du merkst, damit Gott, dass endlich ein Sieg reinkommt. Dann prüfe, wodurch du diese Entschlossenheit, diese Identifikation mit Gottes Pläne zum Ausdruck bringen könntest. Bitte Gott, dass er dir das so zeigt, wie in der Geschichte eingangs. Und dann fang damit an, auch wenn das in deine Augen noch sehr, sehr klein ist. Ich habe der Zeit willen, lasse ich das wegfasten praktisch. Was kann man machen? Wie sieht es aus? Ich habe befürchtet, dass die Zeit nicht ganz reicht, um den Teil noch zu nehmen. So habe ich das kopiert und ich lege das nachher hinten gleich auf. Das dürft ihr mitnehmen. Das ist eine Anleitung. Wie kann das ganz konkret aussehen? Und jetzt möchte ich euch einladen, lest euch das durch und prüft mal, ob irgendeine Art und Weise zu euch spricht. Und dann seid gehorsam und zahlt den Preis. Dazu möchte ich euch einladen. Fasten scheint in der Bibel immer dann aufzutauchen, wenn gewöhnliche Menschen außergewöhnliche Kraft, Versorgung und Ausdauer benötigen, um zu überwinden, um einen Punkt zu überwinden, um eine Hürde drüber zu kommen. Auch dann, wenn jegliche menschliche Vernunft, wenn die ganze Situation einfach dagegen spricht. In der Geschichte ist Erweckung immer da ausgebrochen, wo Kinder Gottes den Schritt gemacht haben. Gott gesucht in dem Gebet und Fasten. Die erste Gemeinde hat gebetet und dann hat Gott sie ausgesandt. Und so ist das auch heute noch. So lass dich von Gott hineinnehmen, in deine Berufung, Gefangene freizusetzen und so weiter, das haben wir gelesen. Als Kind Gottes, Jesus nachzufolgen und wie er durch Gebet und Fasten die Siege Gottes herbeizuholen. Wenn du möchtest, dass bestimmte Dinge in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Umfeld oder auch hier in der Gemeinde, in Alfdorf, an deinem Arbeitsplatz, wenn du möchtest, dass da der Sieg Jesu hineinkommt, dann steh dafür ein, bezahl den Preis wie Jesus selbst mit Beten und Fasten. Und jetzt nimm dir mal vielleicht 3 Minuten Zeit, wir machen jetzt mal nichts, und frag Gott, gibt es solche Punkte in deinem Leben, wo du spürst, da ist ein Punkt, das lässt sich im Moment nicht lösen, das lässt sich nicht verändern, das lässt sich nicht überwinden, da ist so ein Widerstand da, da kommen wir im Moment nicht drüber weg. Lass das im Moment von Gott zeigen. Und vielleicht ist das ein Punkt, wofür du dann diese Woche beten und fasten darfst. Dazu lade ich euch jetzt ein. Wir machen jetzt mal in kurzer Zeit gar nichts. Besinnt euch, fragt Gott, wo ist denn das ein Punkt? Das kann auch sein, das hat nichts mit deiner Situation zu tun, nichts mit deinem Arbeitsplatz, gar nichts, sondern Gott legt dir plötzlich was ganz Spezielles aufs Herz. Vater, ich lade dich ein, dass du jetzt zu uns redest und uns was aufs Herz legst, was dir wichtig ist, wo du möchtest, dass eine Veränderung geschieht, dass dein Sieg kommt und wo du möchtest, dass wir einstehen, dass du uns gebrauchen möchtest als dein Jünger, als dein Botenpersonal hier in Alfdorf. Sprich du jetzt zu uns. Dank sei dir. Amen.